Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und wie, ja, fast jeden Morgen habe ich mich sehr, sehr früh hingesetzt, habe eine Tasse Espresso. Ich bin in Italien, das gönne ich mir gegönnt, um ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages rauszusuchen. Was ist heute von Gesprächswert? Was ist wichtig? Worüber redet man? Worüber reden wir? Also meine Gästin und ich, denn ich bin nicht alleine, bei mir ist eine Frau. Sie ist Journalistin, sie ist Kolumnistin, unter anderem bei der Taz, Horst Seehofer, aufgepasst. Und sie ist Podcasterin bei dem hervorragenden Podcast Hart Unfair. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Guten Morgen, Anna Duschime.
Hallo, Micky.
Anna, ich mache mir große Sorgen. Ich habe Meldungen gehört aus Berlin-Neukölln, wo ein Mann sich mehr oder weniger einer Polizeikontrolle im Auto widersetzt hat, ist losgefahren, es fielen Schüsse, er krachte in andere Autos, hat sich dabei verletzt. Was ist denn da los? Berlin, dachte ich immer, sei so sicher. Und jetzt das.
Ich muss sagen, ich wohne ja gar nicht in Neukölln, sondern im Prenzlauer Berg. Also ich distanziere mich hiermit von Neukölln. Stimmt überhaupt nicht. Ich liebe Neukölln, aber ich war nicht dabei. Aber ich habe es auch auf Twitter gesehen, weil ich auch sozusagen in Twitter lebe.
Das ist ja auch sehr erfolgreich.
Wenn man meine Mutter fragt, nicht so, aber gut, die fragen wir ja heute auch nicht.
Twitter ist ja auch kein klassisches Elternmedium. Da ist man dann wahrscheinlich eher bei Facebook oder bei TikTok wahrscheinlich demnächst. Prenzlauer Berg, dann bist du ja demnächst im Hotspot der Impfgegner, so wie ich das sehe. Was heißt demnächst? Du bist da schon.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Stimmt, du hast
schon
den.
Mittendrin.
Ja.
Mittendrin.
Oh, ja, mal gucken, wie es weitergeht, denn das passt hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
NTV schreibt, Bund und Länder einigen sich, Hotspots sollen lokal bekämpft werden. Ja, wegen des Corona-Ausbruchs bei Tönnies verhängt Nordrhein-Westfalen im Juni einen Lockdown für 2 komplette Landkreise. Hunderttausende Menschen sind davon betroffen. Bund und Länder diskutieren nun, wie das in Zukunft gehandhabt werden soll. Dabei geht es auch um die nationale Teststrategie. Ja, es soll demnächst halt einfach künftig zielgenauer auf lokale Ausbrüche reagiert werden. Ein- und Ausreisesperren soll es geben können, wenn die Zahl der Infektionen weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits unterbrochen sind. Das ist, glaube ich, relativ sinnvoll, alleine wenn man erlebt, wie viele Klagen es jetzt auch gegen flächendeckende Lockdowns gibt. In Berlin, das ist jetzt auch nicht gerade ein kleines Bundesland. Wie groß ist die Gefahr dort, Teil eines sehr großen Lockdowns zu werden?
Also ganz ehrlich, so wie ich das sehe, seitdem ich im Prenzlauer Berg wohne, war ich, glaube ich, 3-mal in Neukölln. Ja, also wenn sich jemand mit mir verabreden will und sagt, dass er in Kreuzberg ist, dann sage ich immer, okay, dann sehen wir uns im Zoom oder bei FaceTime. Also ich glaube, das wird ganz einfach durchzusetzen sein. Ja? Die Leute verlassen ihre Kieze sowieso nicht, insofern. Da mache ich mir gar keine Gedanken.
Stimmt, da gibt's ja kiezmäßig, sind die ja sowieso in einem freiwilligen Lockdown. Das habe ich natürlich völlig übersehen, wenngleich die Kieze jetzt auch zahlenmäßig auch nicht besonders klein sind. Ja. Auf Mallorca ist es ja jetzt auch so, also es gibt ja jetzt quasi so die Lex-Schinkenstraße, möchte ich mal sagen. Und dank dieser doch sehr auffälligen und ausfälligen Deutschen reagiert ja jetzt auch die Inselregierung. Mhm. Und da wird dann die Schinken- und Bierstraße, die ist geschlossen am Ballermann. Und Mallorca beschränkt Touristen ab 2020 nicht nur wegen des Coronavirus um 120.000 Betten. Also Touristen auf Mallorca können nicht nur wegen Corona bald nicht mehr in Privatunterkünften übernachten. Also da wird massiv beschränkt. Also die Balearenregierung hat auch gesagt, wir wollen diese Leute nicht. Mhm. Um ehrlich zu sein, die wollten die auch schon vor diesen Exzessen im Sinne des Infektionsgeschehens nicht. Und da kommt denen das durchaus auch ein bisschen recht. Aber für viele Mallorca-Urlauber ist das natürlich extrem bitter, weil es ist ja, selbst Arenal und Playa de Palma ist ja nicht nur Bier- und Schinkenstraße. Und auch die stehen jetzt natürlich vor geschlossenen Lokalen. Und da sind die bedauernswerten Gastronomen ja noch gar nicht mit eingepreist.
Das ist krass, weil ich finde, ehrlich gesagt, also ich bin ja eine bekennende Mallorca Touristin und Liebhaberin, das wissen ganz wenige Leute. Ich habe immer versucht, das geheim zu halten. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt, also wer schläft denn überhaupt in Privatunterkünfte auf Mallorca, oder? Also man ist dann irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, gibt es eigentlich Airbnb auf Mallorca?
Ich weiß es gar nicht.
Ja, Das weiß ich auch nicht genau. Aber es ist natürlich klar, es gibt ja auch so Ferienwohnungen und Apartments und das wird künftig schwieriger. Ich bin ja gerade in Italien und hier, ich war jetzt bis gestern, war ich noch am Gardasee und es ist auffällig, es sind mehr Italiener als sonst, weil die Italiener in diesem Jahr dann doch mehr auch im eigenen Land Urlaub machen.
Ich sag immer, die Natur erholt sich, ne? Also ja, die Leute kommen wieder zurück.
Ja, und ich war in einem Hotel am Gardasee und da gab es eine interessante Konstellation. Es bestand nicht nur Maskenpflicht im Hotel, sondern man musste am Hotelpool bzw. im Hotelpool Badekappe tragen. Das habe ich seit den 80ern nicht mehr gehabt. Was also vor allem bei meinen Segelohren sieht das auch doppelt. Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Ja.
Und interessant war, es gab dann so eine kleine Revolte im Pool, weil dann so eine Frau, offensichtlich aus München, um die 70, schwamm dann ohne Badekappe rum und sagte dann, ja, ich weiß jetzt, es ist jetzt wegen den Corona mit der Maske, ja, das weiß ich, aber mit der Badekappen, das ist Schikane, das mache ich nicht. Und dann merktest du, wie so rundherum am Pool die ersten dann auch so, du merkst, es gab so ein Raunen und so ein Muckern und ja, habt ihr recht, nee, machen wir auch nicht. Und dann lehnte sich im Grunde die ganze Gästeschar, alle so 50 plus, lehnte sich gegen so einen bedauernswerten Bademeister auf und dann gab es so eine Art Badekappenrevolte rund um den Pool am Gardasee.
Ist das so ein Sturm im Poolglas
ja.
oder so? Oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht.
Ja, genau. So ein Sturm im Chlorwasserglas. Ja, mal gucken. Vielleicht hätten wir die Sendung 2 Stunden später aufnehmen sollen, dann wäre diese Meldung jetzt auch schon reingeflattert. Irgendwie Revolte im Hotel Gritti hieß es, glaube ich, ja. Naja, egal.
Blattgold.
Die Gießener Allgemeine schreibt, Messer gezückt. Trump demontiert Star-Virologen spektakulär. Nun sind sogar Vertraute irritiert. Donald Trump hält an seinem Kurs in der Corona-Krise fest und geht nun sogar gegen einen Regierungsberater vor. Auch Republikaner sind irritiert. Ja, es ist Wahlkampf. Mhm. Das zeigt sich in den unterschiedlichsten Situationen. Jetzt ist es so, dass Donald Trump offensichtlich Dr. Fauci, also den 79-jährigen Berater, ins Visier genommen hat. Und zwar passen Trump schon seit einiger Zeit die Beratungen von Fauci nicht so wirklich. Und jetzt hat Trump öffentlich dann auch schon mal Dinge gesagt wie war das, ich zitiere jetzt hier, an Faucis Ruf soll nun offenbar mitten in der Krise und einige Monate vor der Präsidentenwahl gekratzt werden. In der vergangenen Woche widersprach der Präsident in der Sendung Full Court Press Faucis Einschätzung, dass die USA immer noch knietief in der ersten Coronavirus-Welle steckten. Seinem Haussender Fox News sagte Trump kurz darauf, Fauci sei ein netter Mann, aber er hat viele Fehler gemacht. Ja, das wurde dann natürlich auch zitiert. Und es gibt einen ungenannten Regierungsvertreter, der meint, mehrere Mitarbeiter im Weißen Haus seien besorgt darüber, wie oft Fauci sich geirrt habe. Also Trump macht das, was Trump am besten kann. Wenn dir die Zahlen nicht gefallen, dann killst du jetzt den Messenger, in diesem Falle Fauci. Ja. Und das Blame Game läuft, weil Trump ja jetzt auch zuletzt nochmal vor die Presse trat und dann nochmal sagte, also dieser Virus, this mess, China has caused us. Und dann sagte er sagte dann allerdings auch, nee, Fauci sei ein netter Kerl, mit dem arbeitet er gerne zusammen. Aber die ganze Maschine rollt jetzt. Also kurz, weil die Zahlen sind natürlich nicht gut. Mhm. Wir haben, glaube ich, über 160.000 Tote in den USA. Mexiko und Kanada verlängern auch das Einreiseverbot. Also jetzt sind plötzlich die Amerikaner, sind die Mexikaner Mexikos.
Vor denen sie eigentlich immer gewarnt haben, ne?
Genau. Und jetzt braucht man natürlich, ich meine, die Wahlen sind bald und jetzt braucht Trump natürlich für das Corona-Desaster einen Schuldigen. Und was liegt näher, als China und Fauci zu diskreditieren? Das ist schon interessant. Wie nimmst du das wahr?
Das ist schon so ein Ding. Mich erinnert das total, ich habe ja lange in Werbung gearbeitet und dann manchmal hat man sich dann so abgesprochen und dann denkt man, man hat eigentlich so eine Marschroute sozusagen, ja. Und dann, wenn es aber irgendwie dem Kunden nicht passt, dann wird halt mal eben kurzerhand jemand unter den Bus geworfen, sozusagen. Ja. Und das ist jetzt so bei Fauci passiert. Ja, dann hat man sich irgendwie auf so eine Linie geeinigt und denkt, ja, das passt. Und dann sagt aber dann irgendwie der Geschäftsführer, nee, die Kreativabteilung hat da irgendwie nicht richtig gearbeitet. Und so fühlt sich das für mich an, der arme Fauci.
Ja, total, total. Aber so funktioniert natürlich das System. Man muss sich jetzt andererseits mal vorstellen, das gäbe es in Deutschland. Also Drosten würde jetzt verbal attackiert und in Zweifel, gut, also dafür gibt es halt in Deutschland die Bild-Zeitung und Julian Reichelt, aber man stelle sich jetzt vor, Merkel passen die Zahlen nicht und dann sagt sie plötzlich, ja, Drosten, wir alle wissen, das ist ein netter Kerl, aber so richtig gut, also ich weiß nicht. Das ist ja unvorstellbar, zumal es hat ja auch einen destabilisierenden Faktor. Also wenn man sich vorstellt, der Präsident und sein engster Berater sind plötzlich sich uneinig, das ist ja schon, also wenn du Corona, gut, also jetzt muss man fairerweise sagen, Trump selber ist ja kein großer Fan von Corona-Maßnahmen. Mhm. Insofern muss er sich keine Sorgen darüber machen, dass sein Wahlvolk sich an diese Maßnahmen nicht hält. Aber also ich glaube, im Sinne des Infektionsschutzes, zielführend ist das Ganze nicht.
Also wenn ich jetzt irgendwie in Amerika wäre, ich glaube, ich wäre spätestens jetzt komplett verwirrt, ehrlich gesagt. Und ich glaube, was aber in Deutschland irgendwie anders ist, ist, dass eben Drosten eine ganze Armee hinter sich hat, sozusagen. Ja, es gibt ja bekennende Drosten-Stans.
Und damit ist nicht nur Twitter gemeint, ne?
Und damit ist wirklich nicht nur Twitter gemeint und nicht nur unsere Bubble, sondern wirklich bekennende Drosten-Stans und irgendwie Fangirls und Fanboys, die einfach bedingungslos hinter Drosten stehen. Und ich glaube, das könnte hier keiner wirklich bringen. Zumindest nicht gegen ihn, nicht gegen Drosten. Da muss Fauci so ein bisschen an seiner Fanbase arbeiten und irgendwie die Fauci Navy, sage ich jetzt mal, mobilisieren.
Wir sind die Fauci, haben keine Mama. Die Älteren werden sich erinnern.
Das hat mich überrascht.
Der NDR schreibt, Corona-Krise, Bordelle wollen wieder öffnen. Bei einem Tag der offenen Tür haben Hamburger Sexarbeiterinnen aus der Herbertstraße auf St. Pauli ein eigenes Konzept für die Corona-Zeit vorgestellt. Mit Masken, Kondomen, strikten Hygieneregeln und abstandswahrenden Sexstellungen könnten ihre Dienstleistungen ohne erhöhtes Infektionsrisiko angeboten werden, sagten am Donnerstag Mitglieder der Gruppe Sexy Aufstand Reeperbahn, die eine Wiederzulassung des Bordellbetriebs fordern. Ja, ich gebe zu, es klingt amüsant, aber wenn man ehrlich ist, also wie die Bundesliga ihr Hygienekonzept durchgezogen hat, also jetzt also viel absurder ist das, was ich jetzt da gerade höre. Also ist die, kann man jetzt mal plump gefragt, ich kenne mich mit Sex nicht so gut aus, ich bin über 40, aber kann man im Sinne des Infektionsschutzes Sex haben? Geht das?
Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir auf irgendwen hören sollten, dann auf SexarbeiterInnen, gerade jetzt in der Krise. Also wenn es Menschen gibt oder wenn es eine Menschengruppe gibt, die strikte Hygieneregeln sozusagen verinnerlicht hat oder erfunden hat vielleicht sogar, dann sind es SexarbeiterInnen. Und ich finde, so abstandswahrende Sexstellung erinnert mich so an alle meine Ex-Beziehungen. Also ich glaube, da kann eigentlich nichts schief gehen, wenn man darauf hört.
Also darf ich so tief in dein Privatleben eindringen? War dir das immer wichtig, so viel Abstand zu halten?
Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, ganz ehrlich.
Okay. Ja, also ich wohne ja in der Nähe der Herbertstraße. Ja. Und was Besseres als Abstand kann den SexarbeiterInnen ja wohl kaum passieren. Also je nachdem.
Ich glaube auch, dass das jetzt natürlich, also wir belächeln das oft oder reden da irgendwie anders drüber oder so oder wollen das dann irgendwie verschärfen. Aber ich glaube, das hat mit Corona nichts zu tun. Das war was irgendwie konservativen Menschen sowieso schon sehr lange ein Dorn im Auge ist.
Das stimmt.
Und jetzt kann man
stimmt.
dann irgendwie so Corona vorschieben. Aber wie gesagt, also
ja, es gibt ja mehrere
Hygieneregeln verinnerlicht hat, dann sind es die SexarbeiterInnen.
Es gibt ja auch viele Stimmen, unter anderem Hermann Gröhe von der CDU, der das natürlich auch im Visier hatte, aber auch natürlich Karl Lauterbach von der SPD, wobei Karl Lauterbach nehme ich es ab, dass es wirklich in erster Linie um den Infektionsschutz geht, wobei der salzlose Karl Lauterbach jetzt auch generell jetzt nicht wie so ein Riesenfreund des, ja, der jeglicher Freunden wirkt. Das, also ich glaube, Sexarbeit ist im generell jetzt nicht so geläufig.
Aber Sex bestimmt und Arbeit irgendwie auch und die Kombination daraus vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass stille Wasser wahrscheinlich durchaus tief sind und dass man Karl Lauterbach sowas vielleicht nicht per se absprechen sollte.
Ja, wenn er es zugibt, dann bei Markus Lanz.
Ich freue mich darauf.
Gewinner des Tages
sind Dietmar Hopp und Karl-Heinz Rummenigge, denn sie haben den Sportbild Award gekriegt. Es gab den Preis für die Geste des Jahres. Am 24. Spieltag gab es ja das Spiel Hoffenheim gegen Bayern. Hoffenheim lag 0-6 zurück und dann gab es ja diese Plakate von Fangruppen der Münchner, die haben Pyros gezündet und dann haben sie Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp geschmacklos beleidigt. Dann gab es erst eine kleine Unterbrechung und dann hat man gemeinsam entschieden, man hat sich solidarisiert, kehrte zurück und dann hat man den Spielbetrieb eingestellt beim Stand von 0-6, also 6-0 für Bayern. Und Rummenigge und Hopp stehen Seite an Seite gegen den Hass. Am Ende, ich zitiere dann die Bild, also die Preisverleiher, am Ende gibt es aus dem ganzen Stadion und von den Spielern Applaus für Hopp. Für diese Geste haben Hopp und Rummenigge den Sportbild Award erhalten. Anna, bist du auch so gerührt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, als Dietmar Hopp damals beleidigt wurde, habe ich mich gefragt, wie kann dieser Multimilliardär überhaupt noch schlafen? Ja, also Thoughts and Prayers. Und insofern, klar, hat er die Geste verdient. Aber ja, weiß ich nicht, war das die krasseste Geste des Jahres? Also ich habe irgendwie das Gefühl, es gab, ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus, wahrscheinlich werde ich seinen Namen 100% falsch aussprechen, aber Markus Thuram hat doch mit Black Lives Matter irgendwie Solidarität zeigen wollen und hat für mich eine Geste gemacht, die eher einen Award verdient hätte. Muss es der Sportbild Award sein? Weiß ich nicht. Aber
Bild hat gesagt, Hopps Life Matters und hat dann gesagt, nein, dieser bedauernswerte Milliardär, Kalle Rummenigge hat ja sogar noch versucht, seine Hand zu halten. Und dann zog Hopp die aber so weg, so wie Melania, wenn Trump die Hand halten möchte. So, also weil Hopp schon gemerkt hat, das wird jetzt hier gerade eine peinliche Inszenierung. Da mache ich dann ganz so auch nicht. Aber den Sportbild Award hat er dann doch ganz gerne mitgenommen.
Aber ich frage mich auch, wer denkt denn immer eigentlich an die Milliardäre? Sonst niemand. Finde es okay.
Finde ich auch toll.
Gute Geste.
Danke. Danke dafür.
Papala Paparazzi.
Ja, Ernst August von Hannover, die Älteren werden sich erinnern, er steht im Fokus des Boulevards wieder einmal. Unlängst war es so, dass er irgendwie von seinem Jagdhaus oder so hat er einen Notruf abgesetzt bei der Polizei. Er würde ermordet. Dann kommt die Polizei, findet aber nur ein Pärchen im Graben. Dann gehen alle zu diesem Jagdhaus von Ernst August. Da wird er aggressiv, geht auf Polizisten los, wird fixiert und zwischenzeitlich für unzurechnungsfähig erklärt. Und daraufhin, das ist also eine Meldung, die kam ursprünglich aus der Kronenzeitung und das wurde von ein paar medialen Institutionen zitiert. Mhm. Daraufhin jubelt die Kronenzeitung in Österreich, deutscher Medienrummel um Krone-Bericht aus Oberösterreich. Also die Krone besäuft sich an sich selbst und schreibt, und wieder ein Krone-Bericht, der wie eine Bombe einschlägt. Unsere Story über den angeblich verprügelten und in die Psychiatrie gesteckten Welfenprinzen von Hannover sorgte über die Grenzen Österreichs hinweg für zahlreiche Schlagzeilen. Vor allem bei den deutschen Nachbarn gingen am Donnerstag die Wogen hoch. Ja, das scheint also wirklich das Ding des Jahres zu sein. Der Kollege von der Kronenzeitung hat dann auch sofort den Spitznamen Prinz Philipp gekriegt. Also bei der Kronenzeitung drehen sie komplett durch. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie nicht von der FPÖ übernommen worden. Man weiß es nicht so genau. Aber also Ernst August, man hat wirklich, also es war lange ruhig um ihn.
Ja.
Und das ist eigentlich die größte Meldung gewesen, dass es lange ruhig um ihn war. Denn das ist eigentlich nicht seine Art.
Überhaupt nicht. Also der hat sich ja total zurückgezogen. Ja, scheinbar im Graben, will ich sagen. Nee, aber der hat sich ja irgendwie zurückgezogen und jetzt taucht er wieder auf. Ich frage mich, was jetzt irgendwie als nächstes zurückkommt. Also irgendwie mit 60 Hüfthosen oder so, weil für mich fühlt sich das jetzt gerade sehr nach den Nullerjahren an. Also irgendwie Ernst August.
Ach so, meinst du zurück. Ach, das finde ich ja super. So, ja. Barfalos, Snake auf dem Handy und Ernst August sind wieder. Eigentlich ja, interessant.
Und Jamba-Klingeltöne. Oh. Also das muss die logische Schlussfolgerung sein. Ich denke, bald sind wir alle wieder irgendwie bei Jamba-Klingeltönen.
Ja, das kann ja nicht mehr, kann ja nun wirklich nicht mehr lange dauern. Verbotene Liebe kommt ja auch zurück, also von daher. Ernst August selber sagt,
ist das
ja,
so?
Ja. Aber ich glaube nur im Netz. Wobei nur im Netz ist heutzutage ja auch. Na. Ernst August sagt übrigens selber, ich hatte eine Unterzuckerung, wählte deswegen den Notruf. Ich sagte, dass sie sich beeilen sollen, weil es mir sehr schlecht geht. Warum aber die Polizei mitgekommen ist, weiß ich nicht. Und dann sagt er, dann ging es irgendwie darum, ob er die Beamten geschlagen hätte. Und Ernst August sagt, ich habe wahrscheinlich zurückgeboxt. Ich war so erstaunt. So ein unverschämter Lümmel. Also die Polizei. Sie haben mir Handschellen angelegt und dann meine Hose runtergezogen. Anschließend haben sie mich durch den Raum geschleift. Also es, man, da steht natürlich jetzt Aussage gegen Aussage, aber Ernst August sagt, auf einmal soll ich der Schuldige sein, ich bin unschuldig, war nie handgreiflich. Da muss ich sagen, da gibt es Menschen im Großraum Europa, die das anders sehen. Also der eine hat immer noch den Abdruck vom Knirps auf dem Nasenbein und ich weiß gar nicht, war Erdogan damals schon türkischer Präsident, als Ernst August bei der Expo gegen den Pavillon gepinkelt hat, wäre wahrscheinlich anders ausgegangen.
Daran habe ich auch gerade
gedacht. Es wäre anders ausgegangen. Ja. Liebe Grüße auch an Dennis Yücel an dieser Stelle, der mit der Sache nichts zu tun hat. Aber ich glaube, nach dem, was wir heute so über die Türkei und die Regierung wissen, da hat Ernst August, glaube ich, mit der Behandlung der österreichischen Polizei noch vergleichsweise Glück gehabt.
Ich will mich nicht über mentale Gesundheit lustig machen, aber ganz ehrlich, dieses Argument mit Unterzuckerung kann ich extrem verstehen. Als jemand, der schon mal aus dem Haus rausgegangen ist, mitten in der Nacht, um Ballisto zu holen, finde ich super fair, auf jeden Fall.
Ernst August, du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
Eigentlich ein neues
Snickers-Testimonial,
oder?
Ja, das wäre doch super. Ernst August wird neues Snickers-Testimonial. Perfekt. Da wird es bestimmt Menschen...
Aus dem Graben heraus.
Mega gut. Ich glaube, es wird einen Menschen geben, der uns morgen ein Bild dazu bastelt. Ich bin mir sicher. Ich finde, die Kronenzeitung feiert sich da aber auch ein bisschen zu heftig ab, als wär jetzt die deutsche Presse so heiß auf ihre popelige Ernst-August-Meldung. Aber wir kommen mal zur nächsten Rubrik.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Vorne auf der Titelseite. Prinz Ernst August prügelt sich in Psychiatrie. Wilde Schlägerei mit Polizei. Gut, ich gebe zu, es scheint wohl doch die ein oder andere deutsche Zeitung zu interessieren. Wobei Bild, ja, gut, Zeitung.
Ich sag dazu nichts.
Ja, aber sag mal bitte zu dem nächsten was, denn das könnte dich auch interessieren. Es gibt ein Zitat von Roberto Blanco. Meldung Roberto Blanco über Corona und Rassismus. Zitat Blanco, die deutsche Polizei ist die beste der Welt.
Also, was soll ich sagen? Ich glaube, Roberto Blanco schützt sich wahrscheinlich schon, ja. Falls er irgendwann mal Polizeischutz braucht, da arbeitet er schon mal vor, damit ganz klar ist, auf welcher Seite er steht. Roberto Blanco hat jetzt nicht so wahnsinnig viel für die schwarze Community in Deutschland getan.
Ja.
Und ich glaube auch nicht so wahnsinnig viel für den Schlager, wenn wir ganz ehrlich
hallo,
sind.
Hallo, der Puppelspieler von Mexiko. Ist das denn nichts? Willst du das alles wegwischen? Anna, ich bin entsetzt.
Man sagt ja oft, man muss die Kunst von dem Künstler trennen.
Im Zusammenhang mit Roberto Blanco habe ich das noch nie gehört.
Ja. Nee, also, dass Roberto Blanco sagt, die deutsche Polizei ist die beste der Welt, überrascht mich ungefähr gar nicht. Für mich ist, um mal in Twitter-Begrifflichkeiten zu sprechen, Roberto Blanco schon sehr lange cancelled. Und ich wünschte, der würde einfach weiterhin schweigen, ehrlich gesagt. Ich habe den so ganz lange nicht gehört und auch nicht vermisst. Und jetzt brauche ich denn seine Meinung zur deutschen Polizei brauche ich gerade auch gar nicht.
Dann kommen wir jetzt zum Schluss, zum teutonischen Roberto Blanco, zu Franz Josef Wagner. Und es gibt Post von Wagner und es wird wieder drakonisch, denn er sagt noch nicht mal lieber Ernst August und das ist immer ein schlechtes Zeichen.
Eieiei.
Betrifft Ernst August von Hannover. Warum landet eine Person mit dem blauesten Blut der Welt, Urenkel des letzten deutschen Kaisers, direkter Nachkomme von King George von England, in einer Psychiatrie in Österreich? Der Mann, den die Polizisten fixierten, ist ein Wüterich, nicht ansprechbar. Sein Stammbaum reicht bis 700 Jahre nach Christus. Seine Vorfahren waren Kaiser, Könige. Was hat der Welfenprinz aus seinem Stammbaum gemacht? Er hat sich geprügelt. Er hat auf der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover an den türkischen Pavillon gepinkelt. Er hat einer Reporterin in den Hintern getreten. Er hat auf der Insel Lamu einem Hotelier ins Gesicht geschlagen. Was für ein furchtbarer Prinz ist er geworden. Ich habe keine Ahnung, was für ein Mensch man wird, wenn Könige zu meinen Vorfahren gehören. Vielleicht wird man krank. All die Ehren seines Namens bedeuten heute nichts. Er ist ein hilfloser Mann. Herzlichst. Ehe Franz Josef Wagner. Ja, siehste, Stammbaumforschung mit Franz Josef Wagner. Da kann die Polizei wo war das? Stuttgart, ne? Ja, da können Sie mal ein Beispiel dran nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so viel dazu.
Wenn wir Wagner nicht hätten, ne? Einfach eine kostenlose Stammbaumforschung, einfach mal so, zack.
Oder? Anna, ich bin ja gerade in Florenz. Soll ich deiner Schwester irgendwas ausrichten?
Du kannst ihr gerne sagen, dass wenn sie meine Klamotten trägt und Instagram-Bilder macht, dann soll sie wenigstens Hashtag sponsert oder Ad machen.
Alles klar.
Also das reicht.
Gut, Das machen wir und dann tauchst du nächste Woche, tauchst du bereits in der Rubrik Papa la Paparazzi auf, Anna Dushime gegen ihre Schwester. Hässlicher Streit um hässlicher Fashion-Streit.
Das finde ich gut. Oder wir brauchen noch eine Alliteration, ne? Also
so ja, ja.
Boulevard-Medien.
Fashion-Furien.
Aber das kriegen wir ja
nicht. Fashion-Furien. Ja. Fiorentinische Fashion-Furien. Feiten fies.
Das so. Fünffache Alliteration.
Ja, das muss drin
besser
sein.
Besser wird's nicht.
Jetzt, wo Vera in Feen keine mehr hat bei Schwiegertochter gesucht, übernehmen wir einfach die Alt-Alliteration von Vera in Feen. Vera mit F.
Vera.
So, ich mach da mal Schluss. Anna, vielen Dank.
Ich danke dir. Es war mir eine Freude und eine Ehre.
Vielleicht kommst du einfach wieder, wenn du magst.
Sehr gerne.
Also dann bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende.
Danke dir auch und euch auch.
Bis denn. Ciao. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.